Praline oder Knackwurst. Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Episode Praline oder Knackwurst. Unser heutiger Gast ist die Kreisspitze des Weimarer Landes, unsere Landrätin Frau Christiane Schmidt-Rose. Hallo.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Kratzer. Ich freue mich.
Ja, Frau Schmidt-Rose, zu Beginn einer Episode stelle ich natürlich immer gerne meine Gäste vor, dass die Leute wissen, mit wem man es hier zu tun hat. Natürlich sind Sie eine bekannte Größe im Weimarer Land. Dennoch denke ich, dass nicht alle Ihren ganzen Hintergrund kennen. Sie kommen ja ursprünglich aus dem Gartenbau und vielleicht können Sie einfach mal so ganz kurz Ihre Vita ein bisschen anreißen. Ansonsten sind Sie ja schon super lange in der Kommunalpolitik tätig.
Ich habe mit 18 mein Abitur gemacht, habe dann Gartenbau studiert, weil ich etwas Praktisches tun wollte, auf der anderen Seite aber eben Biologie mir immer sehr gelegen hat. Das hat mich interessiert. Ich bin dann mit dem Ziel in das Studium gegangen, Pflanzen zu züchten, musste dann aber feststellen, dass das, was ich mir unter Züchtung und Genetik vorgestellt hatte, doch etwas anderes war, als ich so in meinen Schülerideen hatte. Ich hätte besser die Berufsberatung mal richtig intensiv genutzt. Ich habe dann also festgestellt, Mathematik ist nicht so meins. Kaufmännisch ja. Also bitte die vier Grundrechenarten des Kaufmanns beherrsche ich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil ich dann tatsächlich mein Studium etwas umgestellt habe im Verlauf. Ich habe das abgeschlossen, Genetik mit dem entsprechenden Prüfungsprofil. Aber da musste ich feststellen, das ist höhere Mathematik, die ist nicht ganz meins. Dann habe ich also nach dem Studium angefangen zu arbeiten. Zunächst mal im Blumenhandel, habe dabei aber in einer Firma gearbeitet, die weltweit tätig war. Das war für mich so als junge Frau mit 24 ganz spannend, das zu erleben. Und habe dann aber auch gedacht, nee, ich möchte doch ein bisschen näher wieder an den Gartenbau zurück. Bin dann eben auch ein bisschen in meinen jungen Jahren gereist mit den Arbeitsplätzen. Also ich habe nicht die Welt erkundet, indem ich mir erstmal ein Jahr genommen habe, sondern ich habe in Frankfurt angefangen zu arbeiten, bin dann nach Hamburg gegangen und habe dann meinen Mann kennengelernt und bin zudem nach Bonn gezogen. Gemeinsam haben wir dann die Wende erlebt und haben danach, als die Kinder dann auch schon geboren waren, entschieden, hier nach Thüringen zu ziehen, weil mein Mann hier ein berufliches Angebot hatte.
Und Sie haben ja auch Wurzeln hier in Thüringen.
Stimmt. Meine Mutter ist Erfurter Puffbohne gewesen. Sie ist ja nun auch verstorben. Und mein Vater ist in Arnstadt groß geworden. Und mein Vater freute sich dann auch damals wie Bolle, dass wenigstens eins seiner Kinder wieder in die alte Familienheimat zurückgegangen ist. Mhm. Und damit wieder die Familie an ihren alten Wurzeln angekommen ist. Witzigerweise wirklich der Kreis Weimarer Land sind meine Familienwurzeln. Ich habe eine Oma, die in Tondorf geboren ist, ein Urgroßvater aus Groß-Obringen und die anderen in Weimar und Umgebung, Erfurt.
Also hat sich der Kreis hier wieder geschlossen. Und wie sind Sie in die Kommunalpolitik gekommen?
Eigentlich hatte ich meinen Mann, als wir nach Niederzimmern gezogen sind, ins Neubaugebiet. Das liegt direkt neben dem Kindergarten, aber es gab keinen Fußweg. Und dann habe ich damals meinem Mann gesagt, sag mal, könntest du nicht mal zu einer Gemeinderatssitzung gehen und mal nachfragen, wie das denn ist, ob sie das nicht mal befestigen können. Und dann ist er da auch hingegangen und kam wieder und sagte, du, die suchen einen Bürgermeister. Und dann habe ich ihm gut zugeredet und habe gesagt, na, das ist doch eigentlich was für dich. Und dann hat er also auch tatsächlich erst als Bürgermeister kandidiert und ist gewählt worden. Und dann kam irgendwie ein bisschen später, das war dann 99, die Anfrage, es wären Kreistagswahlen anstehend und ob man das nicht, ob man sich nicht als Kandidat bewerben wollte. Und da haben wir mit einer Freundin eigentlich so ein bisschen Silvester gefeiert gehabt und die hatte gesagt, du musst in die Kommunalpolitik gehen. Du redest so viel, das könntest du auch nutzbringend einsetzen. Aber die Entscheidung fiel sehr nüchtern, lange nach Silvester. Und ich habe dann gesagt, ja, ich gehe auf die Kreisebene. War auch eine vernünftige Trennung, dass mein Mann auf der Ortsebene unterwegs war und ich auf der Kreisebene, beide aber kommunalpolitisch Es hat ja dann doch auch die Familie geprägt, weil manches der Gespräche zu Hause am Esstisch drehte sich dann um Kommunalpolitik. Aber bei uns ist saubere Ebenentrennung ganz hilfreich für die Ehe.
Und dann ging es dann 99 direkt in den Kreistag?
Ja, also ich hatte…
Das heißt 25 Jahre jetzt.
Ja, habe ich hinter mir.
Silberhochzeit mit dem Kreistag.
Könnte man so ausdrücken. Ah. Auf die Idee, also Silberhochzeit wäre ich nicht gekommen. Ich bin mit meinem Mann verheiratet und das tatsächlich jetzt dann auch schon im 36. Jahr. Das ist mir das wichtigere Datum, aber Sie haben vollkommen recht. Man könnte es so bezeichnen.
Ja. Und Sie sind ja jetzt Landrätin in zweiter Amtsperiode. War das schon immer Ihr Traum, kommunale Politik zu betreiben?
Nö.
Und an der Kreisspitze zu stehen? Oder was treibt Sie an?
Nein, also wenn man mich gefragt hätte jemals nach meiner Lebensplanung, dann wäre da sowas gewisslich nicht gestanden und auf der Agenda gewesen. Es hat sich einfach so dahin entwickelt. Ich bin manchmal auch durch offene Tore sozusagen gegangen oder Türen, die sich geöffnet haben, weil es einfach eine Möglichkeit war, habe ich mich dann manchmal einfach wild entschlossen ins Abenteuer gestürzt. Also 99 habe ich ja erstmal auch selber überhaupt keine Erfahrung gehabt in Kommunalpolitik, habe deshalb auch gedacht, was machst du da jetzt dann so, welche Aufgaben willst du übernehmen? Und dann sagte mein Mann, geh in den Finanzausschuss, da weißt du hinterher immer alles, weil ohne Geld passiert nichts. Und
ohne muss nichts los.
So ungefähr und dann bist du immer über alles informiert, was läuft. Habe ich gedacht, das stimmt. Dann habe ich damals in der Fraktion bei der ersten Sitzung aufgezeigt und habe gesagt, also ich interessiere mich für einen Finanzausschuss. Und dann haben mich zwei ältere Herren angeguckt und haben sich gewundert, weil das nämlich ihr Ausschuss war. Der ehemalige Bürgermeister Müller war der Vorsitzende und Dr. Burkhoff, damals also auch Stadtkämmerer meiner Erinnerung nach. Und die waren etwas verblüfft. Und dann habe ich gedacht, na, wenn ich da aber zwei habe, die da schon Erfahrung haben, dann kann ich ja von denen ganz entspannt lernen. Und das ist vielleicht ein guter Ansatz. Dass die dann nach ganz kurzer Zeit aus den Ämtern zurücktraten, hatte ich natürlich nicht auf dem Schirm. Und plötzlich war ich deshalb dann Vorsitzende des Finanzausschusses. Das war so das erste Mal, da habe ich nicht hingedrängt oder gestrebt, sondern es fiel mir tatsächlich dann so.
Das hat sich so ergeben wie eine Tür, die sich geöffnet hat.
Naja, es war eine Aufgabe, die erledigt werden musste. Und wo ich eingesehen habe, die nachgerückt waren in den Ausschuss, die hatten ja noch weniger Erfahrung als ich. Und dann habe ich tatsächlich eine Eigenschaft, wenn ich dann also so eine Aufgabe vor mir habe, dann knie ich mich da auch richtig rein. Und dann habe ich mich da also reingefuchst und gelernt, einen Haushaltsplan zu lesen und habe dann auch die Verwaltung, glaube ich, ganz schön genervt, weil ich immer wieder nachgebohrt habe und gefragt habe und nochmal nachgefragt habe. Und dann mussten die mir das erklären, bis ich das endlich verstanden habe. Ich kann da ziemlich penetrant sein.
Naja, und jetzt sind Sie auf der anderen Seite im Prinzip als Landrätin sozusagen. Kommen ja jetzt die Anfragen von außen an Sie ran oder an die Verantwortliche dann für den Finanzausschuss. Aber als Landrätin schlussendlich verantworten Sie ja auch vor dem Kreistag die Finanzen des Kreises. Was mich nochmal interessieren würde, wäre so ein Zyklus, also diese Amtsperiode, die man innehat als Landrätin. Also wie das so in diesen, wie dieser ganze Zyklus an, also wie der abläuft. Also sagen wir mal, wir fangen jetzt an, jetzt ist Tag der Wahl. Sie sind jetzt gewählt worden, Stichwahl haben wir hinter uns. Frau Schmidt-Rose ist jetzt Landrätin. Was sind so die ersten Aufgaben, die man hat? Und wie durchzieht sich das dann bis zur nächsten Amtsperiode?
Also da unterscheidet sich natürlich die erste erheblich von der zweiten Amtsperiode, das muss man einfach sagen. Jetzt kam ich aber auch nicht ganz von außen, auch in die erste Wahlperiode nicht, sondern ich war ja schon als Beigeordnete 5 Jahre lang im Landratsamt, bevor ich dann nochmal den letzten Perspektivwechsel vollzogen hatte. Also vom Kreistagsmitglied über die Beigeordnete zum Landrat, das waren für mich und alle Kollegen und Mitarbeiter des Landratsamtes Perspektivwechsel. Das haben wir auch gegenseitig so empfunden und da ist dieser erste Wechsel ins Landratsbüro doch der gravierendste gewesen. Weil da hat es mich auch wieder überfallen, was für Unterschriften ich alles leisten musste, um auch Vollmachten zu erteilen, um alle möglichen Formalia erstmal zu erledigen. Und das ist natürlich jetzt mit der Wiederwahl viel entspannter. Deshalb bin ich auch, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, in Urlaub gegangen nach der Wahl. Weil das für mich natürlich nicht das Datum war, der 1.7. wie vor 6 Jahren. Mhm. Ich war im Amt und das setzt sich fort. Und ich empfinde das auch als Kontinuum. Ich habe jetzt nicht einen 100-Tage-Plan. Es wäre lächerlich, nach 6 Jahren einen 100-Tage-Plan zu entwickeln, weil man seine Aufgaben eigentlich kennt und ich ja auch langfristig die Dinge entwickeln möchte. Mhm. Also immer nur Aktionismus zu betreiben, ist, glaube ich, an dieser Stelle unsinnig. So eine Verwaltung mit den vielen Mitarbeitern, die wir haben, ist ja doch eher ein Ozeandampfer.
Wie viele Mitarbeiter haben wir bei uns?
Wir haben rund 350 Stellen in der Kernverwaltung. Mhm. Dazu kommen ja noch die Schulsachbearbeiterinnen und die Hausmeister draußen. Und dann sind da noch so verschiedene andere Dinge. Also es sind...
Also schon
die genaue Zahl müsste ich im Haushaltsplan nachgucken. Wir haben natürlich auch immer sehr viele offene Stellen. Mhm. Also bitte.
Aber große Arbeitgeber für die Region.
Ja, na klar, wir sind einer der größten Arbeitgeber. Und das ist ein bisschen ein Ozeandampfer, den Sie umsteuern, wenn Sie ihn in eine andere Richtung bringen wollen. Man kann natürlich sich da hinstellen und sagen, so, ich mache die Vollbremsung. Aber dann werden Sie erleben, dass dieser Dampfer doch noch ganz lange in der Richtung läuft. Von daher hat sich ja auch für mich gar nicht diese Notwendigkeit zu ergeben. Ich habe die ersten 5 Jahre eben mit meinem Vorgänger recht eng zusammengearbeitet. Dann haben wir manche Dinge schon eingestielt. Also wenn ich zum Beispiel an so Projekte denke wie Schulbau, was mir sehr wichtig ist und sehr am Herzen liegt, dann weiß man, dass man da sehr dicke Bretter bohren muss, bis man einen Plan hat, bis man einen Kreistag dazu gebracht hat, dieses Projekt auch wirklich mit betrachten zu wollen. Dann müssen Sie Fördermittel irgendwo versuchen zu beantragen. Auch das sind lange, lange Zeiten, die man da immer wieder mit den Vorbereitungen verbringt. Wenn Sie dann tatsächlich das Projekt auf die richtigen Gleise gesetzt haben, dann sind die ersten 5 Jahre ja schon fast rum. Und wenn das dann losgeht mit einem Amtswechsel, wenn dann jemand versuchen würde, das zu bremsen, dann würde er eben genau in diese Speichen reingreifen. Mhm. Und ich denke, das würde nicht gut gehen. Mhm. Also ich möchte jetzt mal tatsächlich am Schulbau bei Obert Lerka, kann man das ganz gut durchdeklinieren. Ich war kaum als Beigeordnete zuständig für die Schulen. Da haben mich ja die ersten Eltern damals in Bad Berka angesprochen. Sie wollen gerne, dass die Schule in einen Bau kommt und dass es an einem Ort wieder stattfindet. Und jetzt, das war 2013, spätestens 14, dass die Eltern mich angesprochen haben. Jetzt sind wir in 24 und wir sind jetzt im Rohbau. Das ist einfach nochmal, damit das klar wird, wie lange Entscheidungsprozesse dauern, bis man das tatsächlich entschieden hat. Ja, wir wollen den Bau. Ja, wir brauchen ihn. Dann muss man das beantragen. Dann werden Architektenwettbewerbe. Und insofern, da ist gar nicht jetzt mit Absicht Verzögerung drin, sondern das ergibt sich einfach sehr häufig. Und wenn man sich dann entschieden hat, dann muss man es auch durchziehen, finde ich. Mhm. Ich könnte ja jetzt hier nicht eine Bauruine stehen lassen und sagen, jetzt mache ich da nicht weiter. Also man muss da schon sehr langfristig denken. Und insofern ist diese zweite Wahlperiode sehr, sehr gut, wenn man dann das auch abarbeiten kann. Aber man hat natürlich, wenn man verantwortlich arbeitet, auch schon die nächsten Projekte wieder in der Pipeline. Und muss dann sagen, also hier haben wir noch Handlungsbedarf und das müsste vorbereitet werden, damit es eben auch tatsächlich weiterläuft.
Okay, kommen wir nochmal zurück zur Wahl der Landrätin. Wie wird denn ein Wahlkampf geplant und ab wann wird der geplant und also wie lange im Voraus und was wird da alles bedacht und wie viele Leute sind da einbezogen oder werden da Firmen beauftragt? Wie funktioniert das?
Also im weiteren Sinn macht man sich natürlich strategische Gedanken schon viele Jahre vorweg. Vielleicht können Sie sich erinnern, vielleicht auch nicht. 2006 habe ich ja schon das erste Mal gegen Herrn Münchberg kandidiert.
Ich habe da mal Plakate gesehen im Internet. Ja.
Also es ist wirklich eine sehr, sehr langfristige strategische Überlegung gewesen. Ich wollte eigentlich Beigeordnete werden und damals stand aber eben alle 6 Jahre steht eben diese Wahl wieder an und dann hat die CDU mich damals gefragt, nachdem sie erst einen anderen Kandidaten gefragt hatte, einen Mann, der dann aber seine Chancen abgeschätzt hat und gesagt hat, nee, da habe ich keine guten Aussichten. Und dann bin ich da so als Ersatzkandidatin dann nach vorne geschoben worden. Dann habe ich mir das erste Mal Dresche eingefangen. Und dann hat es eben doch lange Jahre gedauert, bis der nächste Ansatz war. Auch nur mal, das sind also keine spontanen Ideen, die einen da voranbringen. Und dann muss man natürlich auch in einer Partei Personen berücksichtigen, die da, gibt ja auch Menschen, die wollen da tatsächlich hinstreben und die zwar Ehrgeiz haben, aber vielleicht nicht so passen oder wo sich dann auch die Lebenssituation ändert. Also solche langfristigen strategischen Überlegungen muss man auf der einen Seite haben. Und das, was Sie jetzt so am Schluss angesprochen haben, würde ich denken, haben wir im Januar doch schon auch Kontakt aufgenommen mit Firmen, damit man weiß, wo kann man welche Plakate wann in Auftrag geben, was gibt es für Materialien. Man muss mit den Fotografen Termine vorbuchen, weil wir wollten ja auch, das war klar, dass wir als Kreistagsfraktion ein einheitliches Auftreten wollen. Das heißt, man muss diese Termine auch langfristig mit allen vorplanen, damit dann auch alle Kandidaten möglichst zu bestimmten Terminen zu diesem Fotografen das abgestimmt haben. Also da darf man nicht zu spät sein.
Reden wir jetzt vom Januar 24 oder?
Ja, echt? Also für den Wahlkampf jetzt.
Das erscheint mir irgendwie so kurz. Ich habe gedacht, man plant
das.
Sag ja,
die strategischen Dinge sind ja schon viel länger.
Ja, das ist klar. Und
ja, wir haben aber doch eigentlich als CDU jedenfalls, ich weiß nicht, wie das andere machen, ein gewisses Wahlprogramm uns für eine Wahlperiode gegeben. Und das haben wir natürlich auch rechtzeitig vorher wieder angeguckt. Passt das eigentlich noch für uns? Müssen wir das ändern, anpassen? Das ist vorher gelaufen. Deshalb, ich sag ja, also Sie müssen immer diese strategische Ebene und da zähle ich auch so ein Wahlprogramm mit rein und dann tatsächlich das praktische Tun unterscheiden. Und wenn Sie diese Ideenfindung und diese, fast hätte ich gesagt, strategisch-intellektuelle Arbeit nicht vorher geleistet haben, dann brauchen sie den hinterher auch nicht mehr.
Das ist
also
klar,
nur Plakate dahin zu hängen, ist ein bisschen knapp. Es muss ja irgendwie in ein Gesamtkonzept eingepasst sein.
Und dann gibt es ja die Touren durch einen Landkreis, wo Sie sich dann selber nochmal vorstellen in den Orten vorher vor der Wahl. Also wie lang vorher wird das gemacht, dass Sie sozusagen die kleineren Städte oder die Dörfer bereisen und sich also den Bürgerinnen und Bürgern stelle.
Frau Kratzer, wenn ich nur zu irgendeiner Tour unterwegs wäre, hätte ich meinen Job verfehlt. Für mich ist eigentlich doch das Amt der Landrätin genau damit verbunden, dass man zu den Leuten hingeht, wenn zum Beispiel eine Feier ist.
Ja.
Keine Feier ohne Schmidt-Rose. Ja. Aber mal ernsthaft, wenn Sie da nicht zu den Menschen hingehen, wenn die irgendeine Veranstaltung haben, wenn sie eingeladen werden, dann verfehlt man seine Aufgabe. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch genau die Chance, mit den Menschen in Kontakt zu kommen, die einen dann irgendwann auch wieder wählen sollen. Also das wäre auch noch töricht, wenn man das nicht gemacht hätte. Aber das muss man über 6 Jahre betreiben. Und das kann man nicht nur in 3 Monaten vorher mal, oh, um Gottes Willen, ich war ja noch gar nirgends, anfangen. Jetzt hatte ich noch während meiner ersten Wahlperiode das Corona-Problem. Wir haben 20 erstmal alles abriegeln müssen. Da hat nichts stattgefunden. Und das war schon auch ein Bruch in jedem Ort, weil man da gar nicht mehr hinkam. Bis dahin hatte ich zum Beispiel ja auch sehr viele Jubiläen, Edeljubiläen besucht. Ich habe da also ganz viele tolle Erlebnisse gehabt, weil ich 60-jährige, 65-jährige Edeljubiläen mitbegangen habe. Einmal auch 70, das war für mich die Sensation. Da,
irre. Ja.
Da kannte ich gerade mal 2 Ehepaare. Das eine war das aus Bad Berkau und das andere die Queen und ihr Mann, die so lange miteinander verheiratet waren. Also das brach aber ab in dem Moment.
Ja.
Und dann war es tatsächlich ja erstmal über lange Zeit gar nicht möglich, so mit den Menschen in Kontakt zu kommen. Und das haben wir eben doch in den letzten Jahren doch langsam wieder aufgebaut und aufbauen können, Gott sei Dank. Und ja, wenn man dann eben nicht unterwegs ist. Das Einzige, was ich tatsächlich ganz gezielt gemacht habe, weil es aber auch Spaß macht, sind, wenn die Bürgermeister mich einladen zu Einwohnerversammlungen. Da bin ich dann mit hingegangen. Mhm. Und das halte ich auch für zielführender als jetzt von mir oder meiner Partei organisierte Einladung auszusprechen. Weil häufig genug die Leute ja gar nicht kommen, wenn sie sehen, da lädt eine Partei ein. Mhm. Das ist oft, ich weiß nicht, was die Leute abhält, aber ach nö, da keine Lust. Mhm. Wenn der Bürgermeister einlädt zu einer Einwohnerversammlung, dann interessieren sich doch eine ganze Menge Menschen für das, was vor Ort los ist. Ja.
Dann ist wirklich oft volle Hütte, das erlebe ich auch. Ne?
Ja, und das ist natürlich auch, die sind ja auch von den Kreiseinrichtungen betroffen. Mhm. Sei es die Müllabfuhr ist eine Aufgabe oder auch unsere Schulen sind ja nun, unsere wichtigste Aufgabe sind für mich die Schulen. Und das betrifft alle in allen Orten. Und die freuen sich dann auch, wenn die Landrätin kommt und zu den Themen sich äußert, die da eben von Relevanz sind.
Wie hart war denn der Wahlkampf für Sie? Ist das, also ich persönlich stelle mir das total kräftezehrend vor, ja, dass da, es ist ja sehr intensiv, man ist ja auch, also vielleicht so die letzten paar Wochen, dann hat man ja auch seine Kontrahenten im Blick. Können Sie das gut abschirmen oder also wie haben Sie das empfunden?
Wie gesagt, ich habe das nicht als Wahlkampf empfunden, sondern als meine normale Aufgabenerfüllung.
Aber Sie müssen aber schon sagen, es war intensiver, ne?
Aber die verdichten sie dann noch ein bisschen deutlicher. Also ich hätte bei manchem Termin sonst vielleicht keine Zusage gegeben, sondern gesagt, also jetzt ist mein Maß erreicht. Insbesondere in der Zeit zwischen der ersten Wahl, dem ersten Wahltermin und der Stichwahl, haben wir dann tatsächlich auch noch Termine dazwischen geschoben, wo ich mich mit auf den Marktplatz in Apolda gestellt habe und Menschen angesprochen habe und nochmal gesagt habe, also ich bin diese Landrätin, die da auf den Plakaten rumhängt und ich würde gerne wiedergewählt und ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Stimme geben. Und dann habe ich zum Teil sehr freundlichen Zuspruch gehabt. Das ist dann auch das, was man braucht, damit man diese Extrameile noch durchhält. Mhm. Es gab auch ein paar Leute, die haben dann gesagt, nie wieder und die CDU und das mache ich überhaupt nicht. Das war aber doch eher eine Minderheit. Und dann gab es auch ein Gespräch, da hat mir dann jemand versucht zu erklären, warum er nicht mehr CDU wählt. Da musste ich dann auch feststellen, es gibt Positionen, die lassen sich nicht vereinen. Und das Einzige, worauf wir uns dann einigen konnten, war, dass wir eben unvereinbare Positionen haben werden. Und das können wir auch noch stundenlang fortsetzen, so eine Diskussion, aber das wollten wir beide nicht. Und dann haben wir uns da sehr freundlich wieder verabschiedet. Das sind dann auch Menschen, die werde ich nicht von meiner Position überzeugen können und überreden will ich nicht.
Ich komme jetzt mal zum Thema, wir hatten uns auch schon drüber unterhalten und zwar geht es mir um die Differenzierung der Politik. Also Politik findet ja auf verschiedenen Ebenen statt. Wir haben Europa, wir haben den Bund, wir haben unsere Landesebene und die kommunale Ebene. Und oftmals erscheint mir so, dass Menschen im Prinzip so Dinge miteinander vermischen, ne? Also dass vielleicht auch Dinge an Sie herangetragen werden, die Sie gar nicht lösen können, weil es gar nicht Ihr Zuständigkeitsbereich ist. Wie ist denn Ihre Erfahrung damit und wie kann man das am besten erklären?
Sie sprechen da einen ganz schwierigen Punkt an. Für viele Menschen ist der Staat eine homogene Masse. Und ich habe das Staatsbild, dass wir, jeder einzelne Bürger, der Staat sind. Und wenn man natürlich sich als Bürger kontra Staat als zwei verschiedene Ebenen versteht, dann ist es auch ganz erklärlich, dass der einzelne Bürger meint, der Staat stünde ihm als kompakte Masse ohne Verantwortungsebenen entgegen. Wenn man dieses andere Staatsverständnis hat, nämlich dass wir Bürger der Staat sind, dann ergibt sich daraus automatisch, für mich jedenfalls, eine Aufgabentrennung, weil ich ja gar nicht alles als Einzelner abbilden kann. Ich kann nicht auf allen Ebenen mich auskennen. Ich kann mich nicht in allen Aufgabengebieten auskennen. Wenn ich mich also als Teil des Staates verstehe, habe ich sehr schnell, denke ich, ein Verständnis dafür, dass verschiedene Ebenen verschiedene Aufgaben erledigen und dass man eine Arbeitsteilung haben muss. Wenn ich jetzt damit konfrontiert werde, mit einem Bürger, der eben die andere Auffassung hat, dann muss ich mir die Mühe machen, ihm das zu erklären. Aber ich werde nicht bei allen auf Verständnis stoßen. Das ist mir auch klar. Ich denke, das war auch eins dieser Gespräche dann auf dem Markt. Weil wenn der diese Vorstellung hat und ich komme ihm dann damit, dass ich das gar nicht lösen kann, dann ist er nur noch mal sauer, weil er noch mal enttäuscht ist. Da steht ja jemand, der also irgendwie den Staat repräsentiert und sagt, kann ich auch nicht ändern. Es ist tatsächlich so. Es gibt Aufgaben des Landes. Ich habe ja als Landrätin auch den Amtseid zu sprechen und zu versprechen, dass ich die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und des Freistaats Thüringens einhalte. Das heißt, dass alles, was gesetzgeberisch geregelt ist, ist ja meinem Einfluss und meiner Entscheidung entzogen. Da, wo mir das Gesetz Spielräume lässt, kann ich die Spielräume nutzen. Aber wenn das Gesetz sagt, bei einer roten Ampel stehst du, dann stehe ich da auch als Landrätin. Ich habe nicht die Kompetenz zu entscheiden, dass dieses Gesetz geändert werden müsste. Und das ist natürlich immer wieder ein Konflikt, den man dann im Gespräch mit einem Bürger versuchen muss zu erklären. Und viele Leute verstehen es ja dann auch, wenn man es ihnen erklärt. Die wären nur von sich aus nie auf die Idee gekommen. Mhm. Und dann haben wir natürlich auch ganz eigene Aufgaben übertragen bekommen. Zum Beispiel eben die Schulen. Kommunale Selbstverwaltung wird ja durchaus ernst genommen auf Landesebene. Aber dass wir die Schulträgerschaft übertragen bekommen haben, hat dann zur Folge, dass wir entscheiden müssen, wo bauen wir eine Schule, in welcher Form errichten wir die, auch welche Schulform an welchem Ort. Das sind alles Entscheidungen, die muss ich dann dem Bürger auch erklären und dafür bin ich direkt verantwortlich.
Also Sie haben jetzt schon ein Beispiel genannt, also den Schulbau, das sozusagen obliegt der Entscheidung des Kreises.
Zunächst mal müssen wir als Kreis den Schulnetzplan festlegen, weil wir also tatsächlich ja für alle Kinder einen geeigneten Schulort anbieten müssen. Das ist altersdifferenziert. Ich brauche eine Grundschule für alle Kinder und ich brauche dann die weiterführenden Schulen in den unterschiedlichen Ausformungen, wie sie im Gesetz eben angeboten werden. Aber ich kann zum Beispiel auch nur eingeschränkt sagen, ich will eine bestimmte Schulform haben oder nicht haben. Ich muss ja insgesamt aber für alle Kinder ein adäquates Schulangebot machen.
Welche Entscheidungen dürfen Sie treffen und welche treffen Sie tatsächlich? Also dürfen Sie als Landrätin tatsächlich eigenmächtig Entscheidungen treffen oder sind das immer Entscheidungen, die der Kreistag trifft? Wo unterscheidet sich da was?
Landrat, Landrätin und Kreistag sind zwei Organe der Gebietskörperschaft, die nebeneinander stehen. Das heißt, es gibt Dinge, da muss ich den Kreistag fragen, das ist in unserer Geschäftsordnung und der Hauptsatzung auch geregelt, auch welche Beträge ich zum Beispiel tatsächlich zur eigenen Entscheidung freigegeben bekommen habe. Das haben wir jetzt gerade bei der konstituierenden Kreistagssitzung ja auch neu festgelegt. Es gibt also Beträge, bis zu denen kann ich entscheiden. Das darf ich dann wieder an meine Mitarbeiter auch delegieren, sodass die also auch nicht wegen jedem Bleistift zu mir laufen müssen. Und dann gibt es Bereiche, wo die Entscheidung auf Ausschüsse übertragen wird. Bau- und Vergabeausschuss ist vielleicht ein ganz praktisches Beispiel. Und alles, was darüber hinausgeht, über den Betrag, den der entscheiden darf, dann muss es der Kreistag tun. Wenn ich jetzt also einen Auftrag über 2 Millionen bei einer Schule, kann das ja mal passieren, dass man einen solch großen Auftrag erteilen muss, dann muss der Kreistag gefragt werden, ist das tatsächlich richtig, willst du das? Wobei man natürlich auch sagen muss, in dem Moment, wo wir eine Vergabeentscheidung dem Kreistag vorlegen, kann der noch nicht mal wirklich mehr die Notbremse ziehen. Da muss er schon ganz gewichtige Gründe haben, dass Riesenfehler erkennbar sind, weil da ja ein ganz langer gesetzlich vorgeschriebener Ausschreibungsprozess dem Ganzen vorgeschaltet war.
Da haben wir wieder den Dampfer.
Da habe ich wieder den Dampfer.
Ja. Okay. Kommen wir mal auf Zukunftsvisionen. Welche haben Sie denn für den Kreis Weimarer Land? Wie sehen Sie die Entwicklung des Kreises zukünftig? Und welche Schwerpunkte, Sie haben jetzt gesagt, Schulen ist ein Schwerpunkt, vielleicht auch Wirtschaft, keine Ahnung was.
Was die Zuhörer jetzt nicht gesehen haben, war bei dem Wort Vision habe ich die Augen gerollt.
Ja, hat sie.
Ich glaube tatsächlich, man muss auch auf Kreisebene immer noch mal wieder sich verdeutlichen, wir sind hier für die Bürger da und wir sind die Verwaltung für den Alltag. Dass so visionäre Dinge sind da so ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt schon häufig das Thema Schulen genannt. Das ist tatsächlich mir ein ganz wichtiges Thema, was mir sehr am Herzen liegt, weil das auch dazu beiträgt, dass wir für Menschen eine Umgebung hier haben und vorhalten, in der sie tatsächlich ihre Familien gründen können und wollen und Kinder aufwachsen lassen können. Das ist so eine Grundvoraussetzung, dass die Kindergärten da sind, dass die Schulen da sind. Und dann daran hängt sich auch der Rest dann auf. Also kommunale Ebene ist für die Daseinsvorsorge zuständig, für Straßen, dass die da sind. Und mit dem Straßenbau verbunden müssen natürlich auch Bauverwaltung abgearbeitet werden. Also das eine oder das andere nutzt nichts. Ich muss natürlich auch mit, die Kommunen sind dafür zuständig, dass Baugebiete ausgewiesen werden. Aber wir müssen sie ja dann auch gemeinsam irgendwie im Netz halten.
Also gutes Fundament, eine gute Basis schaffen,
ja,
halten.
So, also für mich ist es erstrebenswert, ein Lebensumfeld zu haben, in dem man tatsächlich sich wohlfühlt. Das hat ja auch wiederum Auswirkungen auf die Wirtschaft. Die suchen Arbeitskräfte. Wenn sie Arbeitskräfte hier halten wollen in Thüringen, die schon hier aufgewachsen sind, oder aber sogar von außen Menschen heranziehen wollen, ob nur aus anderen Bundesländern oder europäischen Ländern oder weltweit geguckt, ist dann vollkommen egal. Die werden nur zu uns kommen, wenn es hier schön ist. Und zu dieser Schönheit gehört nicht nur Natur und dass man also irgendwelche dramatischen Berggipfel zum Klettern anbietet oder das Meer zum Nutzen, sondern dass man tatsächlich eine gute Lebensqualität im Alltag hat. Da gehören natürlich dann auch Angebote der Hochkultur, wie das dann so schön heißt, Oper und so. Aber das nutzen auch Menschen, die in Erfurt oder Weimar sind, nicht täglich in der Regel. Also das schafft man in der Regel nicht.
Nee, leider nicht. Ja.
Und das heißt also, das, was alltagskulturell von Bedeutung ist, das sind eigentlich solche Dinge, die wir schon aufgelistet haben. Dazu kommt natürlich sowas wie der ÖPNV. Ein heißes Thema, was ich jetzt selber anspreche, weil da Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Anspruch ist von vielen, dass sie ein Angebot bekommen, dass sie jederzeit hop-on, hop-off irgendwie an einen anderen Ort sich verfügen können. Das Angebot ist aber teuer. Und da bin ich jetzt wieder etwas geerdet. Ich habe gar nicht das Geld zur Verfügung, um ein solches Wunschangebot unterbreiten zu können. Ich muss das Machbare anbieten. Und das ist manchmal ein bisschen anders als das, was mancher Bürger sich so wünscht. Dazu kommt natürlich auch, dass es ausreichend Kritiker gibt, die zu Recht anmerken, hallo, ihr lasst da Busse fahren, da sitzt ja nie einer drin. Das ist aber genau die andere Sichtweise auf das Problem. Der eine wünscht das Angebot, dass er das ständig nutzen kann, damit er seinen privaten PKW abschaffen kann. Der andere sagt, ja, seid ihr denn verrückt? Ihr könnt doch hier nicht Millionen ausgeben für Busse, die da nur warme Luft fahren. Mhm. Und dazwischen ist es eben die Aufgabe vom Kreis, von der Verwaltung, dem beauftragten Busunternehmen und auch dem Kreistag irgendwie einen Kompromiss zu schließen, der da eben Nahverkehrsplan heißt.
Mhm. Na gut. Sie hatten gerade schon das Thema Bildung angesprochen. Da muss ich natürlich jetzt nochmal auf die Volkshochschule kommen. Sie sind ja auch Präsidentin des Thüringer Volkshochschulverbandes und haben ja eine Kreisvolkshochschule auch zu verantworten in Ihrem Kreisgebiet. Wie ordnen Sie denn die Kreisvolkshochschule ein und die Arbeit der Kreisvolkshochschule für den Kreis und für die Bürgerinnen und Bürger?
Für mich ist Volkshochschule schon von Kindsbeinen an immer eine Ergänzung zur Schulbildung, die staatlicherseits geboten werden muss als Grundbildung, kommt das, was Volkshochschule anbietet, immer als Ergänzung dazu. Und das, denke ich, ist auch immer noch das Wichtigste, was die Volkshochschulen so als Gruppe auszeichnet. Sie machen Angebote, die eben in die Nischen gehen, wo diese Grundbildung nicht ausreicht, versagt hat oder auch gar nicht dafür gedacht ist. Auch das muss man ja mal sagen. Sie machen die Angebote gerade jetzt im Bereich mit den Ausländern, die zu uns gekommen sind, dass die eine Sprachbildung bekommen. Das ist eine Nische, die kann Schule gar nicht ausgleichen, weil da Menschen kommen, die Kinder gehen bei uns mit in die normalen Schulen, aber was machen wir mit den Erwachsenen, die gekommen sind? Da ist Volkshochschule ein ganz wichtiger Partner, ohne den das für meine Begriffe gar nicht denkbar wäre. Dann haben wir natürlich auch noch so ein Angebot an Menschen, die zwar unsere normale Schule mal durchlaufen haben, aber doch am Schluss sie
Defizite haben.
Mit Defiziten verlassen haben, bis hin zum Analphabetismus. Mhm. Auch da leisten die Volkshochschulen in meinen Augen eine wichtige, unverzichtbare Arbeit. Und dann kommt natürlich auch noch ein Teil dazu, der ja mal Spaß machen darf. Also das heißt nun, dass man... Ich erinnere mich immer noch mit besonderer Freude an einen Volkshochschulkurs, den ich in Hamburg mal belegt habe. Da haben wir gemeinsam eben Bücher gelesen und dann diskutiert. Also es wurde zu Beginn des Kurses gesagt, die und die und die Bücher würden wir gerne besprechen. Dann hatte jeder Zeit, irgendwann mal das zu lesen. Das ist ja etwas, was man sonst als Erwachsener eigentlich kaum noch findet. In der Schule ist man schon mal zu Textdiskussionen gezwungen. Da findet man das auch nicht immer sehr erbaulich. Aber manchmal möchte man doch auch mit einem anderen Menschen über das reden, was man gelesen hat. Und das fand ich sehr interessant. Und dann gab es auch noch ein Angebot, wo man gemeinsam ins Theater gegangen ist und hinterher sich noch beim Glas Wein darüber ausgetauscht hat. Wenn man neu in eine Stadt gekommen ist, so wie ich damals nach Hamburg kam und noch nicht von Schulzeiten Freunde mitgebracht habe, dann ist das ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt für mich persönlich auch gewesen, Menschen kennenzulernen und Menschen meiner Interessenslage zu treffen. Und ja, dann gibt es ja auch, was ich besonders gut finde, eben die ganzen Gesundheitsangebote, die die Volkshochschule macht. Da ist ja nun ihre Volkshochschule auch besonders aktiv und sie engagieren sich da. Und das ist für mich eine große Freude, das unterstützen zu können, dass sie da solche Ideen entwickelt haben, wo es eben um Gesundheit und wie lerne ich weiter in diesem Bereich?
Ja. Also ist auch uns total wichtig, gerade der Gesundheitsbereich, weil wir denken, die Menschen müssen lernen, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Also früher war ja immer auch so der Mythos, so der Arzt ist der Gott in Weiß und was er sagt, ist sozusagen Gesetz. Und die Zeiten ändern sich auch und ist auch gut so. Und deshalb finde ich es persönlich auch wichtig, dass man die Leute mehr befähigt, Dinge gut einschätzen zu können und auch für den Landkreis beispielsweise die digitalen Gesundheitsanwendungen und so weiter mehr unter die Bevölkerung zu bringen und mehr aufzuklären. Weil ich auch denke, wenn beispielsweise in den Dörfern des Kreises, wenn es da eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel eine telemedizinische Sprechstunde in Anspruch zu nehmen, wenn ein Patient erkrankt ist und vielleicht einfach auch gesundheitlich nicht in der Lage ist, den Arzt mal persönlich zu besuchen in der großen Uniklinik oder so, dass man im Prinzip auch da eine gewisse Art Entlastung schafft und auch diesen ländlichen Raum weiterhin attraktiv gestaltet. Also deshalb für uns als Volkshochschule ist eben auch, also dieser Gesundheitsbereich auch eine langfristige Aufgabe mit langfristigen Zielen, die wir da verfolgen, um eben auch den Landkreis weiterhin attraktiv gestalten zu wollen.
Ich würde ein bisschen den Freiheitsbegriff da und den Selbstverantwortungsbegriff noch ein bisschen weiter fassen als Sie. Ganz grundsätzlich haben wir, glaube ich, alle die Verpflichtung, selbstverantwortlich tätig zu sein. Nicht nur im medizinischen Bereich, sondern insgesamt. Also man kann Verantwortung nicht einfach an andere abgeben. Das ist ganz schön. Und der Halbgott in Weiß, der war da vielleicht das Alibi, aber ist eigentlich trotzdem nicht richtig. Man hat selber Verantwortung für das, was man isst, tut, lässt. Und insofern kann man natürlich auch Gesundheitsvorsorge schon mal betrachten. Aber es gilt auch für alle anderen Aspekte des Lebens. Auf also es ist ein sehr umfassender Begriff. Bei der Telemedizin bin ich auch selber dabei. Ich habe das richtig toll gefunden. Ich habe durchaus auch familiär bedingt meine Probleme mit Diabetes. Und ich fand das super, dass ich also mittlerweile Messergebnisse digital übertragen kann. Da bin ich gar nicht beim Arzt in der Sprechstunde, muss ich auch gar nicht hin. Der kann also über den Server die Daten einsehen. Dann kann er das auswerten und dann hat er schon also in seiner Praxis gesessen und ich zu Hause in Niederzimmern. Und da musste ich da gar nicht hinfahren. Klar, ich bin jetzt auch mit dem Tablet ausgestattet. Also ich beherrsche Gott sei Dank diese Technik. Mhm. Aber wir waren doch beide froh, dass wir uns die Fahrwege erspart haben. Ja. Und das finde ich also doch eine tolle Entwicklung. Das ist auch über einen geschützten Kanal gelaufen, sodass da nicht jeder mithören kann. Muss ja nicht jeder hören. Auf der anderen Seite ist es aber trotzdem wichtig, dass man sich schon mal auch sieht und nicht nur am Telefon solche Dinge bespricht. Das finde ich doch eine Erweiterung und Verbesserung des Angebots. Ja, und ich fand es eine tolle Entwicklung, dass das funktioniert. Und
ja, auf jeden
dann
Fall.
Merke ich auch tatsächlich als Landei, als Bewohner eines Dorfes, doch gar nicht den Nachteil, weil ich habe ja genau das Gespräch mit meinem Facharzt führen können, was ich brauche in dem Moment, wo es tatsächlich ansteht.
Ja, also wünschen wir uns, dass die Tendenz so weitergeht und dass wir da einfach noch, sage ich mal, viele Teile der Bevölkerung erreichen und dass wir da durch diese Digitalisierung beispielsweise im Gesundheitswesen doch einen wesentlichen Beitrag leisten können, dass das Leben auf dem Land weiterhin attraktiv ist. Gibt es denn für Sie als Landrätin auch genug Zeit zum Erholen? Oder macht man das dann während des Jobs, wenn man mal angenehmere Termine hat? Wie ist das bei Ihnen?
Ich hatte diese Woche einen richtig schönen Termin. Ja, wir hatten also eine Straßenfreigabe und da ergab sich das dann so. Es war schönes Wetter und ein Nachbar hatte tatsächlich Bierbänke hingestellt und hatte Kaffee und Kuchen auch noch gestiftet. Also das fand ich ganz besonders reizend, dass diese Familie das gemacht hat. Und das hat dann schon Erholungsaspekte. Ja, ansonsten muss ich da auch noch ein bisschen Selbstfürsorge betreiben und ab und an dann meinem Büro mal sagen, halt, hier keine Termine und da will ich frei haben. Das muss man dann schon richtig auch blocken. Das ist dann auch etwas, was man lernen muss. Ja, aber im Großen und Ganzen, bisher hat das mit den Erholzeiten geklappt.
Und wenn Sie Zeit für Erholung haben, wie nutzen Sie die?
Also ich hatte ja gerade gesagt, ich habe Urlaub gemacht.
Ja.
Also für mich ist Erholung auch Zeit mit meiner Familie verbringen zu können, mit Freunden. Wir waren tatsächlich am Meer und dann finde ich das zu schön, im Meer einfach mal schwimmen zu können und nicht auf Bahnen hin und her. Das genieße ich unheimlich. Ich fahre gerne Fahrrad und ich habe auch lernen müssen, dass ich mich mehr bewegen muss. Und deshalb ist dann sportliche Aktivität auch immer mit auf dem Tagesplan. Aber was ich auch einfach himmlisch finde, wenn ich lesen darf.
Na gut. Ja, Frau Schmidt-Rose, wir sind schon fast am Ende.
Meine Güte, schnell vergeht die Zeit.
Ja, es kommt jetzt aber noch die wichtigste Frage. Vor Ihnen liegt eine Praline und eine Knackwurst. Die Praline ist gesponsert von Fieber Sweets und die Knackwurst von Tüfleiwer Apolda. Für was würden Sie sich entscheiden?
Immer die Knackwurst.
Sehr schön. Dann dürfen Sie die Knackwurst nachher mitnehmen. Und Dankeschön. Dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mein Gast im Podcast waren und wünsche Ihnen erstmal alles Gute.
Vielen herzlichen Dank, Frau Kratzer. War mir eine Freude.
Danke und tschüss.
Und tschüss.
Sie hörten Praline oder Knackwurst mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.